Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, wenn Sie jemals darüber nachgedacht haben, ob diese Sendung live sein könnte. Hier kommt der Beweis. Ich bin da, aber mein Gast ist noch nicht da. Doch, sie steht vor der Tür. An der Stelle kommen Sie ruhig rein. Nina Kunzendorf ist da und Sie erleben jetzt tatsächlich den Live-Auftritt mit, wie sie leider ein wenig abgehetzt hier ins Studio kommt, schnell nochmal das Handy ausmacht. Genau, Frau Kunzendorf, kommen Sie in Ruhe an, möchte ich an der Stelle noch sagen. Schön, dass Sie da sind. Sie haben sich ein bisschen in der Zeit vertan,
glaube
ich. Total. Ne?
Ich war von 10 Uhr ausgegangen und habe gedacht, oh herrlich, jetzt habe ich nochmal Zeit, kann nach Hause fahren, Fahrrad abstellen. Muss ich das aufziehen?
Sie können die Kopfhörer aufsetzen, müssen Sie aber auch nicht.
Genau, lass ich das.
Ja, ich bin sehr dankbar, weil ich gerade schon gesagt habe, wir können jetzt endlich beweisen, die Sendung ist tatsächlich live.
Total.
Und Sie können erstmal in Ruhe durchatmen an dieser Stelle. Mein Gast ist Nina Kunzendorf, eigentlich schon mit meinem Lieblingsauftritt jetzt hier im Gespräch, weil eben sehr knapp gekommen, aber
sportlich.
Doch auf jeden Fall da. Totenfieber, Nachricht aus Antwerpen, so heißt ihr neuer Film, da läuft am 6. Oktober im 1. Sie spielen Ellen Boucher, so heißt ihre Rolle, die sich in die Welt einer Voodoo-Sekte verstrickt. Wie gerät sie da rein?
Der Film fängt an damit, dass wir sehen, eine Frau, Ellen Boucher, kommt nach Antwerpen und kommt in die Pathologie und ist quasi aufgefordert, die Leiche ihrer toten Tochter zu identifizieren. Das tut sie. Und dann passieren Dinge. Ich will jetzt nicht so viel davon erzählen, aber es gibt auf jeden Fall irgendwann einen sehr kleinen, aber nachvollziehbaren Zweifel daran, dass diese Tochter wirklich tot ist, weil die plötzlich verschwindet. Und auf der Suche nach ihrer für tot erklärten Tochter gerät sie quasi auf deren Spuren und darüber in sehr merkwürdige Voodoo-Kreise.
Und wenn Sie diese merkwürdigen Voodoo-Kreise ansprechen, der Film, der hat sehr krasse Bilder. Die Zuschauer werden Zeuge von okkulten Ritualen, die sehr effektvoll in Szene gesetzt werden. Da gibt es die bedrohliche Priesterin, einen finsteren Zauberer, Menschenopfer. Ihre Figur findet sich quasi immer wieder in albtraumhaften Situationen. Macht das für Sie als Schauspielerin auch den besonderen Reiz einer solchen Produktion aus, dass man eben sich durch so effektvolle Bilder da bewegt?
Ja, also das Ganze ist, ich wusste tatsächlich, bevor wir angefangen haben zu drehen, gar nichts von der Tatsache, dass es das Genre wirklich gibt. Also es gibt tatsächlich das Genre Voodoo-Thriller. Das war mir bis dato gar nicht bekannt. Und der Regisseur Titus Säger hat sich an den richtigen Stellen für mein Empfinden da sehr saftig in das Genre hineinbegeben. Und dazu gehören wohl offensichtlich genau die Dinge, die Sie beschrieben haben. Und das fand ich durchaus, ja, reizvoll, ja.
Hat sie denn das Thema Voodoo eigentlich gleich angesprochen, als Ihnen irgendwann mal dieses Drehbuch angeboten worden ist?
Also das Thema Voodoo an sich interessiert mich jetzt nicht so sehr. Ich hatte auch tatsächlich keinerlei Berührungspunkte vor. Ich habe mich dann so ein bisschen eingelesen, wobei jetzt nicht überaus intensiv, weil die Figur, die ich spiele, ja auch eine Frau ist, die da tatsächlich das erste Mal überhaupt damit in Berührung kommt. Insofern musste ich jetzt nicht wirklich eine Expertin auf dem Gebiet sein. Mich hat das zum Teil so in der Lektüre oder in der Beschäftigung vorher durchaus fasziniert. Manches ist mir einfach wahnsinnig fremd oder finde ich zum Teil dann auch amüsant oder so als Phänomen irgendwie ganz aufregend. Aber das war sicher nicht vorherrschend das, was mich interessiert hat, wenngleich ich erstmal das spannend finde, sich in so ein Genre hineinzubegeben. Was mich erstmal interessiert oder vordergründig interessiert, sind die Figuren, sind die Konstellationen, die Konflikte, die Geschichte.
Wie wählen Sie denn aus? Also Sie sehen dann die Figur und sagen, ja, das könnte zu mir passen?
Ja, also im besten Falle stimmen alle oder fast alle Parameter, die da sind, Regie, die sind Spielkollegen, die sind, was ist das für eine Figur, was ist das für eine Geschichte, wie ist das Drehbuch? So, das sind so die Parameter, die im besten Falle alle zusammenkommen und mich sagen lassen, ja, das möchte ich machen. Wenn Sie mich fragen, was für Figuren mich interessieren, dann sind das sicherlich eher vielschichtige Figuren. Figuren, die einem nicht nach 2 Minuten quasi schon so vertraut erscheinen, dass man weiß oder glaubt zu wissen, wie die sich weiterentwickeln. Figuren, die einem irgendwie in dem einen Moment oder in der einen Szene nachvollziehbar und sympathisch erscheinen, in dem nächsten Moment aber irgendwie irritierend sind oder unverständlich oder auch bis hin zu unsympathisch. Das mag ich gerne, immer gerne differenzierte Figuren.
Man sieht sie aber auch häufiger so in der Figur als Ermittlerin oder als eine Figur wie in diesem Fall, die in eine Situation hineingerät, die irgendwie aufgeklärt werden muss. Haben Sie da eine besondere Affinität oder liegt es daran, dass eben auch sehr, sehr viele Krimis und Thriller gedreht werden?
Mit Sicherheit letzteres, mit Sicherheit auch ganz blöd die Tatsache, wenn man das einmal gemacht hat, ist man auch gern in so einer Schiene drin. So. Also dann ist man bei den Menschen, die besetzen oder besetzen dürfen oder da so ein bisschen den Finger drauf haben, glaube ich, durchaus auch so einfach in den Köpfen. Das hat die schon mal gemacht, das kann die. Ach, es ist sicherlich auch was daran, was mir liegt oder was mir taugt. Ich mag das schon gerne so wissen wollen und den Dingen auf den Grund gehen. Aber es ist jetzt nicht das, also es ist jetzt nicht die Figur oder das Metier, was mich am allermeisten interessiert.
Aber ist das auch sowas, was Sie sich als Zuschauerin angucken? Also kann ich mir das vorstellen, dass Sie dann tatsächlich auch Montagabend 20.15 Uhr da im Sessel sitzen und sich zum Beispiel einen Thriller, Fernsehfilm der Woche im ZDF angucken?
Also jetzt muss ich ganz ehrlich sein und gestehen, dass ich tatsächlich sehr ausgewählt Fernsehen gucke. Also ich gucke wirklich genau hin und schaue dann, wenn ich weiß, das sind jetzt Kollegen, die mich sehr interessieren oder das ist ein Regisseur, eine Regisseurin, die mich interessiert oder das ist ein Film, von dem ich was gehört habe. Ich gucke aber tatsächlich sowieso sehr wenig fern und ehrlich gesagt auch wenig und dann nur ausgewählt deutsches Fernsehen. Ich wandel da sehr auf Netflix und
das heißt mehr so auf internationalen Spuren.
Ja, also ja.
Was nervt Sie am deutschen Fernsehen?
Ach, eigentlich würde ich die Frage gleich sofort umformulieren wollen, weil ich habe neulich den Satz gehört, den irgendwie, ich glaube, die Amis sagen, love it, change it or leave it. Und den finde ich ganz toll und den versuche ich mir so ein bisschen auf die Fahnen zu schreiben, weil ich finde, ja, schimpfen und meckern kann man immer, da ändert sich aber nichts wirklich so. Deshalb würde ich eigentlich eher die Frage umformulieren, was interessiert mich denn oder was ist das, was mir gefällt? Und wenn ich das beantworten kann, dann würde ich sagen, sind das ein bisschen ähnlich wie das, was ich über Figuren eben beschrieben habe. Ich mag gerne vielschichtige Geschichten. Ich mag Geschichten, die mich verstören auch auf eine Weise. Ich mag auch gerne leise Geschichten. Ich mag Filme, die originell erzählt sind. Ich finde es spannend, was entdecken zu können. Ich habe auch gerne Zeit, was entdecken zu können. Ich muss nicht nach 10 Minuten schon wissen, wie der Film ausgehen wird und wo der gut ist und wo der böse ist. Ich freue mich über Figuren wie, weiß ich nicht, eine Amy Adams, die sich durch eine Miniserie hindurch durchsäuft und raucht. Und nicht, weil ich Saufen und Rauchen toll finde, aber weil es eine Figur auf eine Weise beschädigt, wie es, oder was heißt beschädigt, eine Figur erzählt, wie ich das spannend finde. Das ist das, was mir gefällt.
Sie haben Ihren aktuellen Film, über den wir gerade schon gesprochen haben, in Antwerpen gedreht und das war ein sehr internationales Team. Also belgische Schauspielerinnen waren da auch und Schauspieler waren da am Set. Wie hat diese Zusammenarbeit funktioniert?
Die hat tatsächlich ganz toll funktioniert. Ich hatte ein bisschen Bammel vorher, muss ich gestehen, weil ich das sehr liebe, wenn man im Zusammenspiel sich so die Bälle hin und her schmeißt und wirklich improvisiert und auch darauf reagiert, dass ein anderer einen Text sagt, der vielleicht nicht ganz original am Drehbuch ist. Und da dachte ich, wie soll das gehen, wenn man nicht in der Sprache zu Hause ist? Und hatte wirklich Schiss, aber das war ganz toll. Also ich hatte wirklich ganz tolle Kollegen, Hilde de Bademakers, die meine Freundin gespielt hat, besonders Steve Driessen. Das war wirklich ein Geschenk. Sie waren beide, also sie, glaube ich, ein kleines bisschen Deutsch. Steve sprach kein Wort Deutsch vor dem Projekt. Und das war so ein feines und tolles Zusammenspiel. Ich habe das sehr genossen.
Wenn Sie sagen, Improvisation ist Ihnen so wichtig, ist dafür eigentlich heutzutage überhaupt noch Raum? Weil diese Produktionspläne sind doch mittlerweile bei den Filmproduktionen sehr eng getaktet.
Ja, nee, also wirklich Raum dafür ist nicht. Also es ist wenig Raum für Proben und für dann nochmal vor dem eigentlichen Drehen was zu entwickeln. Aber ich meine mit Improvisation auch gar nicht so sehr, dass man sich so wirklich dann sehr wegbewegt vom Drehbuch oder von der eigentlichen Situation, sondern dass man im Spiel die Feinheit hat, wirklich aufeinander zu reagieren. Und dann gibt es manchmal Satzdreher oder der Kollege macht irgendwas Unvorhergesehenes und man reagiert darauf. Mhm. Das ist das, was ich meine, dass man tatsächlich aus dem Moment raus reagieren kann und gar nicht so sehr aufgefordert ist, so immer zu spielen und zu agieren und irgendwie sowas aus sich rauszuholen, sondern eigentlich dem anderen in die Augen zu gucken und den Ball zurückzuschmeißen. Das liebe ich sehr.
Ja. Aber so eine Szene wird ja dann trotzdem 6-7 Mal gedreht wahrscheinlich. Und dann ist dieser Moment ja doch nicht so unmittelbar, sagen wir mal so, oder?
Na, im besten Fall ist es immer unmittelbar. Ich muss ja auch, wenn ich Theater spiele, muss man ja auch jeden Abend bei jeder einzelnen Vorstellung das irgendwie, finde ich zumindest, den Anspruch habe ich, dass man das in dem Moment neu erfindet, ist natürlich Quatsch, weil man hat Abläufe, man hat den Text, man hat auch eine gewisse Routine irgendwann, aber im besten Fall ist man trotzdem in dem Moment und wach.
Werden Sie denn eigentlich noch oft als Tatortkommissarin angesprochen?
Ja, ja, das ist das goldene Kalb immer noch hier. Das, ja, tatsächlich.
Und ist es schon so super lange her eigentlich, ne?
Wahnsinnig also, lange, gefühlt.
Nervt Sie das auch so ein bisschen?
Nee, nerven nicht. Ich nehme das tatsächlich eher so ein bisschen als ein Phänomen wahr. Also so, es gibt ja auch andere Filme, die ich vor 6, 7, 8 Jahren gemacht habe, die mir wirklich wichtig sind, die mir auch nicht sofort irgendwie quer über die Straße entgegengerufen werden. Tatort ist tatsächlich was Besonderes. Für mich ist das ein bisschen ein Phänomen. Klar, ich bin grundsätzlich etwas zurückhaltend. Ich mag das eigentlich nicht so gerne, so eine Art von Popularität. So, das ist jetzt nicht unbedingt mein Hauptinteresse an meinem Beruf. Aber ich finde das eigentlich auch, wie soll ich denn sagen, wenn ich darauf angesprochen werde und dann auch darauf angesprochen, warum hast du aufgehört, dann denke ich jedes Mal und sage das auch oft, ist doch eigentlich herrlich. Also wie blöd wäre das, wenn die Leute kämen und mir sagen würden, oh Gott, das ist die Kunzendorf, die macht immer noch den Tatort. Ich kann sie, so ist das doch toll. So begegnen mir Leute und sagen, warum hast du aufgehört? So ist doch, das ist, ich finde das eigentlich eher schön so.
Aber können Sie das nachvollziehen, wenn Kolleginnen und Kollegen tatsächlich über Jahre oder vielleicht manchmal auch Jahrzehnte dieselbe Rolle spielen?
Ja, also das weiß ich jetzt nicht. Für mich war das letztlich dann die Entscheidung, das nicht zu wollen. Aber ich kann das total nachvollziehen, wenn das Figuren sind, die immer noch Potenzial haben und Luft nach oben, um Dinge zu entdecken oder in andere Situationen geworfen zu werden. Doch, das kann ich schon nachvollziehen, ja.
Ist Ihnen denn schwer gefallen, diese Sicherheit aufzugeben? Weil mit so einem festen Engagement oder ich weiß, ich drehe jedes Jahr 2 Tatorte, geht natürlich auch eine gewisse Sicherheit einher.
Ja, das ist ein Grundthema, ehrlich gesagt, in dem Beruf, wenn man nicht fest an einem Theater engagiert ist oder so, als quasi freischaffend ist man ja nicht wirklich, weil man dann jeweils angestellt ist, aber als Schauspieler weiß man, es sei denn, man ist super, super, super privilegiert, jetzt nie wirklich, wie das nächste Jahr aussieht. Also da ist man, hat man schon irgendwann dann auch so ein bisschen ein Training drin. Nee, in dem Fall hat mir das eigentlich keine Sorge gemacht, also zumindest nicht so weit, dass ich gedacht habe, das hält mich davon ab, jetzt wieder andere Wege zu gehen.
Interessant finde ich ja, dass sich die Figur, die Sie damals gespielt haben, eben Conny May, Sie haben ja zusammen mit Joachim Krull gespielt, ja. Frankfurter Tatort. Kann ja sein, dass vielleicht die ein oder der andere es gar nicht gesehen hat.
Okay.
Und die war schon so ein bisschen anders als die Figuren, die man normalerweise von Ihnen kennt, nämlich lauter, exaltierter. Sonst sieht man sie eher in leiseren, manche würden auch vielleicht sagen kühleren Rollen. Liegt Ihnen das andere mehr oder hätten Sie Lust, auch mal wieder eine schrillere Figur zu spielen?
Naja, ehrlich gesagt war das tatsächlich so ein bisschen eine Spielwiese dann für mich, als das Angebot kam und auch nicht klar war, was ist das für eine Figur, was wird das für eine werden. Das ist, also das eine ist so ein bisschen eine Schublade, die ich kenne, die ich auch jetzt wieder kenne, so Kunzendorf, herbe, spröde, ein bisschen zu unsympathisch, kühl. Und dann kam Conny May und war so ziemlich das Gegenteil davon. Das Lustige war aber, dass ich dann eigentlich ratzfatz in der anderen Schublade gelandet bin. Also sie eben eigentlich sich nicht das einstellte, was ich so sinnfällig gefunden hätte, dass man denkt, oh, die hat eine Bandbreite, die kann so, die kann aber auch anders. Das funktioniert hier schon so ein bisschen im Schubladendenken. So, dann war ich eine Weile wirklich genau in dem Raster drin. Dann habe ich aber wieder eine Rolle gespielt, die eher in die andere Schublade passt. Jetzt bin ich da wieder drin. Jetzt hat man nicht mehr so richtig im Kopf, dass ich auch anders kann oder mir das andere Spielen auch durchaus Freude macht. Ich mag mich gar nicht so festlegen. Also ich kann auch mit so Attributen wie herbe und spröde, ich weiß, das klebt mir so ein bisschen an, aber eigentlich kann ich, also im Zweifelsfall finde ich das ein Kompliment, aber eigentlich kann ich damit immer gar nicht so viel anfangen. Ich weiß gar nicht, was das will.
Haben Sie denn eigentlich selbst eine Chance, aus solchen Schubladen rauszukommen? Also wenn Sie sagen, ja, und dann werden mir immer wieder diese Rollen angeboten, wenn ich gerade in irgendeiner Rolle in die Richtung aufgefallen bin.
Naja, ich habe die Chance über Absagen. Also das ist quasi meine Chance, dass ich, also entweder dadurch, dass ich selber was entwickle, so, dass ich mir selber was überlege und dass man sich Konstellationen zusammensucht, die Möglichkeit gibt es. Die andere Möglichkeit ist einfach über die Auswahl der Projekte.
Ja. Eigentlich kommen Sie ja auch vom Theater, das heißt, Sie haben das ja gerade angesprochen, Sie haben ja dieses andere Standbein noch. Sie waren am Mannheimer Nationaltheater, an den Münchner Kammerspielen, um nur zwei Stationen zu nennen, jetzt gerade zwei Spielzeiten, Ensemblemitglied an der Berliner Schaubühne. Wie würden Sie den Unterschied der Arbeit für das Theater beschreiben, also zur Arbeit fürs Fernsehen?
Nein, der Hauptunterschied ist tatsächlich Zeit. Also als ich jetzt nach vielen Jahren wieder Theater gespielt habe, weil ich stand ich auf der Bühne und dachte, das kann ja nicht wahr sein. Also bei den Proben dachte ich, wir haben wirklich Zeit, wir können jetzt uns einen ganzen Tag mit so einer Szene beschäftigen und wenn wir am nächsten Tag finden, das war totale Grütze, das müssen wir irgendwie alles nochmal anders machen, dann fängt man halt nochmal an. Also man hat tatsächlich einen ganz anderen Atem und Zeit. Das ist erstmal der große Unterschied. Dann ist natürlich der Unterschied, dass alles bei den Vorstellungen in dem Moment stattfindet, wo es stattfindet. Also dann hat man eben nicht mehr die Chance zu sagen, das habe ich jetzt irgendwie vergurkt, ich trete nochmal auf. Das geht nicht. Das wiederum ist beim Film schön. Und ich erinnere mich, als ich das erste Mal, ich habe ja die ersten Jahre nur Theater gespielt und als ich dann wiederum das erste Mal gedreht habe, habe ich so eigentlich die ganze erste Produktion lang immer gedacht, ich weiß gar nicht, für wen spiele ich denn eigentlich? Weil das ist natürlich beim Theaterspielen eine ganz klare Verabredung. Ich stehe auf der Bühne und da unten ist das Publikum. So. Und beim Drehen habe ich mir gedacht, ich weiß jetzt gar nicht, das Publikum ist noch nicht da, das ist virtuell, das kommt irgendwann dann dazu, aber zu einem Zeitpunkt, wo ich mit dem eigentlichen Produkt gar nichts mehr zu tun habe. Also ist das jetzt der Kameramann? Ist das der Regisseur? Im besten Fall ist es natürlich der Kollege oder die Kollegin. Aber das war am Anfang verwirrend für mich. Und das ist auch nach wie vor noch ein einfach der Adressat ist ein anderer. Ich mag beides sehr. Ich mag beides sehr. Mir kommt natürlich entgegen, ich war nie so eine Lautspielerin. So. Also dieses so auf der Bühne dann Kopf in den Nacken und für 900 Leute und groß. Das ist mir sicherlich, war nie so meins, deshalb habe ich die Kammerspiele sehr geliebt oder Gastspiele hier am DT, wo man auch die Möglichkeit hatte, leise zu spielen und klein zu spielen.
Viele Menschen kennen Sie aus dem Fernsehen. Sie selbst sind interessanterweise eigentlich ganz ohne Fernseher aufgewachsen. War der bei Ihnen zu Hause richtig tabu oder wie ist das gekommen?
Irgendwann kam der, wobei ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern, wie alt ich war. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir zu Zeiten, als wir keinen hatten, uns zu Nachbarn geschlichen haben und da Bonanza geguckt haben. Ich weiß es nicht. Ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, dass das so eine Entscheidung war oder so was Kategorisches hatte. Wir hatten einfach keinen und irgendwann hatten wir dann einen und da habe ich durchaus so ein bisschen Fernsehen geguckt, aber jetzt auch nicht übertrieben viel. Ich habe das auch tatsächlich nie als Defizit empfunden. Wir haben halt andere Sachen gemacht. War nur manchmal irgendwie montags oder dienstags doof, wenn man in die Schule kam. Die anderen haben alle von Denver und Dallas und so Denver, Klein Dallas erzählt und da war ich außen vor, aber das war auch nicht weiter traumatisch.
Andere Sachen gemacht, was heißt das? Was haben Sie stattdessen gemacht?
Na, das hört sich jetzt irgendwie sehr bilderbuchmäßig an, aber ich bin mit viel Büchern aufgewachsen. Also ich habe selber sehr viel gelesen und als ich noch nicht lesen konnte, viel vorgelesen bekommen. Bei uns zu Hause lief viel Musik, wir haben Spiele gemacht, wir sind verreist. So.
Was haben Sie da für Bücher gelesen? Erinnern Sie sich da noch, was Sie besonders beeindruckt hat vielleicht?
Na, so Kinderbuchklassiker von Lindgren, Kästner, Peter Härtling, Peter Bixel, so das, die habe ich alle gefressen, alle. Und habe später selber sehr, sehr viel gelesen, immer viel gelesen. Christine Nöstlinger war auch so ein 80er-Jahre-Klassiker, was ich sehr geliebt habe.
Hat Sie das geprägt, diese intensive Beschäftigung mit Literatur als Kind?
Ja, sicher. Also ich lese heute tatsächlich relativ wenig, aber schlicht, weil mir die Zeit fehlt. Aber ich bin sicher, dass mich das geprägt hat. Also auf jeden Fall insofern, als dass ich meinen Kindern das Gleiche mitgegeben habe, mit auf den Weg gegeben habe. Die lesen zum Glück auch beide gern und haben viel gelesen und haben irrsinnig viel von mir vorgelesen bekommen. Und ja, das prägt schon auch eine Liebe zu Sprache, zu Geschichten, zu Figuren, zu einer Welt, in der man sich zu Hause nicht befindet, in die man sich reingibt.
Ich kann mir auch vorstellen, dass das ja was mit dem Zeitgefühl macht, oder? Also für so ein Buch nimmt man sich eben Zeit und konsumiert nicht hier und da, sondern setzt sich da ganz intensiv mit auseinander und lässt sich auf eine Geschichte ein. Ne?
Ja.
Wenn wir bei den Geschichten sind, wie sind Sie denn dann eigentlich zum Geschichten erzählen oder darstellen, also zum Theaterspiel gekommen?
Eigentlich relativ klassisch. Ich habe in Schultheater AGs gespielt und in so einer Kirchentheatergruppe. Ich hatte das Glück, dass bei uns an der Schule da ganz, ganz tolle Lehrer waren, die das gemacht haben. Und da zündete so ein bisschen der Gedanke, dass ich das beruflich machen könnte. Aber eigentlich war das Plan B. Also ich hatte tatsächlich vor, also Plan A war nach dem Abitur, Germanistik zu studieren, Theaterwissenschaften, Literaturwissenschaften, so in die Richtung zu gehen. Und habe aber immer gedacht, ich probiere das mit der Schauspielschule mal, weil wenn ich das nicht probiere, dann beiße ich mich irgendwann in den Arsch, dass ich es nicht versucht habe. Und dann habe ich es versucht und dann hat glücklicherweise die erste Aufnahmeprüfung geklappt. Also sprich, ich bin das einfach geworden. Ich gehöre nicht zu denen, ich finde das immer beneidenswert, wenn Kollegen oder Kolleginnen sagen, ich wusste das mit 4 Jahren schon. Ich gar nicht, ich gehöre nicht zu denen. Ich habe nicht mit 3 Jahren schon gewusst, dass ich Schauspielerin werden will.
Und warum war das nur Plan B? Also warum war jetzt Germanistik erstmal für Sie interessanter?
Zum einen, weil das tatsächlich mich immer interessiert hat, Sprache. Also das sicherlich. Und dann glaube ich im Nachhinein auch so ein bisschen aus so einem Zweckpessimismus heraus, der mich durchaus immer noch manchmal begleitet. Also dass mir das, glaube ich, immer wie so eine Hängematte baut, eine kleine, wenn man sagt, ah, ist mir eigentlich nicht so wichtig, was anderes ist mir viel wichtiger, dann nimmt man es nicht so dramatisch, wenn es nicht klappt. Mhm. So, weil das mit diesen Schauspielschulaufnahmeprüfungen ist für viele nicht so lustig. Ich habe da ein Schweineglück gehabt. So, ich glaube, das war eher so das, dass ich dachte, ich erkläre mir das quasi zum Plan B, dann falle ich nicht so auf die Nase, wenn es nicht hinhaut.
Um die Fallhöhe nicht so hochzuschrauben. War Ihnen das damals bewusst, dass das eigentlich nicht selbstverständlich ist? Schauspielschule, Aufnahmeprüfung, zack, angenommen?
Das war mir bewusst. Mir war auch bewusst, dass ich definitiv nicht zu denjenigen gehören würde, die dann so Tourneen machen jahrelang und das immer da nochmal probieren und da nochmal probieren und dann irgendwie einen anderen Weg suchen. Da hätte mir dann, glaube ich, letztlich doch auch die Leidenschaft gefehlt. Beziehungsweise ich glaube, wenn mir einer gesagt hätte, das ist alles schön und gut, aber lass es lieber, du musst irgendwie was, mach was anderes, das haut nicht hin. Das hätte mich so verstört oder ich hätte das so ernst genommen, dass ich sofort gesagt hätte, okay, mache ich. So, also das war wirklich Glück und ich meine damit auch tatsächlich Glück. Ich bin nicht blöd, irgendwas werde ich schon auch können, aber in dem Beruf hat das schon irrsinnig viel mit Glück zu tun, damit, dass man im richtigen Moment die richtigen Leute trifft, den richtigen Moment erwischt und das scheint da der Fall gewesen zu sein.
Können Sie sich denn noch an diese Situation, also an die Aufnahmeprüfung erinnern? Wie war das? Wie ist das abgelaufen?
Ich kann mich daran erinnern. Ich kann mich auch daran erinnern, wie ich hinterher meine Eltern angerufen habe und gesagt habe, ich werde jetzt wohl nach Hamburg ziehen.
Weil die Resonanz gleich schon so toll war oder wurde Ihnen sofort gleich gesagt, ja?
Das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, ob man nochmal in eine zweite Runde musste. Das erinnere ich gar nicht mehr. Also das ging relativ schnell. Das war nicht so, dass da nochmal eine Woche dazwischen lag, sondern das ging relativ schnell. Und ich glaube auch, erinnere ich mich nicht an irrsinnige Nervosität. Das hatte ich später beim Theaterspielen sehr. Ich glaube, bei der Aufnahmeprüfung hatte ich da irgendwie eine Chuzpe. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich da sowas erwischt. Ich weiß nicht mehr.
Also mit einem gesunden Selbstbewusstsein reingegangen.
Ja, oder mit so einem Ding von, boah, ich probiere das jetzt mal. Ich wusste ja gar nicht, was mich da erwartet, was das ist. Und dann steht man davor so, weiß gar nicht, 4 Dozenten, die einen so angucken und man spricht Kleist. Mit Kleist hatte ich davor ja auch noch überhaupt nichts an der Backe gehabt. Ja, irgendwie so eine Naivität wahrscheinlich auch.
Warum haben Sie Kleist dann ausgewählt als Stück, was Sie vorgetragen haben?
Ja, auch wieder wahrscheinlich, weil mich die Sprache interessiert. Also zum einen erinnere ich mich, dass ich versucht habe, Monologe zu finden, von denen ich dachte, die haben die Dozenten jetzt nicht alle 24 Mal am Tag schon gehört.
Prinz von Homburg war das, ne?
Ja, im Ausschnitt, ja. Natalie, genau. Das und Tancred d'Ors, das war auch, glaube ich, eher ungewöhnlich. Und mich hat die Sprache interessiert. Das ist so, ja.
Haben Sie eigentlich Ihrem Talent immer vertraut? Also Sie sagen, da sind Sie jetzt so relativ forsch reingegangen. Gab es auch mal Situationen, wo Sie sich nicht so sicher waren?
Ja, die habe ich permanent. Die hat man, glaube ich, also ich wüsste jetzt nicht, welcher Schauspieler, welche Schauspielerin das nicht hat. Man zweifelt eigentlich dauernd und fängt eigentlich auch jede Produktion ein Stück weit wieder von vorne an. Es gab viele Situationen. Ich habe, also als ich Theater gespielt habe, besonders in Hamburg, wo ich eigentlich sehr, sehr gerne war und auch ein ganz, ganz tolles Haus war, da hatte ich, jetzt muss ich doch ausholen, weiß gar nicht, wie viel Zeit wir haben, Frank Baumauer hatte mich damals beim Vorsprechen an der Schauspielschule gesehen, hat gesagt, ich habe keinen Platz, das Stall ist voll mit Frauen, geh mal nach Mannheim und wir sprechen uns hinterher. Und dann rief der mich tatsächlich 3 Jahre später an. Und erst dachte ich, die veräppeln mich. Dann bin ich tatsächlich aber hin engagiert worden und habe dort eigentlich 2 Jahre lang unter wirklich Panik gespielt, weil ich die ganze Zeit dachte, die haben sich die Katze im Sack gekauft. Die wissen überhaupt nicht, wer ich bin. Es handelt sich um einen großen Irrtum. Irgendwann fliegt der ganze Schwindel auf. Also da habe ich panisch gespielt oder wirklich große Angst gehabt und auch später irrsinnig mit Nervosität zu kämpfen gehabt. Also würde man mich abends bei einer Vorstellung vorher vor die Frage stellen, willst du spielen oder ein Bier trinken gehen? Ich würde immer ein Bier trinken gehen, immer.
Nina Kunzendorf, Sie haben gerade erzählt, dass Sie eigentlich relativ unaufgeregt aufgewachsen sind. Sie hatten Ihre Bücher behütet. Wie erleben Sie denn dann den Rummel heute in der Filmbranche? Also mögen Sie zum Beispiel den roten Teppich?
Nein.
Nein. Und das Nein. sagen Sie gleich mit einem breiten Grinsen.
Nein, das liegt mir nicht. Das gehört irgendwie auch dazu. Aber das ist eigentlich der Teil meines Berufes, den ich am wenigsten mag.
Schaffen Sie das dann, sich dem zu entziehen? Oder das funktioniert eben nicht, weil es erwartet wird?
Ach, das ist eine Frage von Entscheidung. Also man kann sich dem entziehen, indem man es einfach nicht macht. Ich mache das sehr selten. Gibt Momente, da komme ich nicht wirklich drum rum und dann mache ich das und das ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwie hinterher in eine Woche in eine Reha-Klinik muss, weil das so schrecklich für mich gewesen ist, aber ich mache es dann, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist wirklich, entweder es macht wirklich Spaß und es ist eine schöne Veranstaltung oder es muss auf irgendeine Weise sein, aber
ich fand es ja spannend, eben kam von Ihnen das Wort, Sie seien eine Zweckpessimistin, also um sich auch ein bisschen vor Enttäuschungen zu schützen, das haben Sie ja gerade beschrieben, aber steckt da auch was anderes noch dahinter, also neigen Sie grundsätzlich eher zum Pessimismus?
Nee, ich glaube nicht, also sagen wir so, es gibt im Moment, es gibt Phasen zum Beispiel, in denen kann ich schaue sowieso keine Nachrichten, weil mich dann Bilder verfolgen. Ich höre Nachrichten nur oder ich lese sie und es gibt Zeiten, in denen aber ich selbst das nicht wirklich kann, weil mich das so verzweifelt und beängstigt und besorgt. Da bin ich kein Zweckpessimist, dann bin ich ein großer Pessimist. Dann bin ich tatsächlich verzweifelt. Aber grundsätzlich von meinem Wesen her, glaube ich eigentlich, bin ich eher optimistisch. Wenn ich einen Schlüssel verliere, denke ich in der Regel, den finde ich schon wieder. Und denke ich nicht, der wird mir gestohlen worden sein. Jetzt ist die Katastrophe, ich muss die Schlüsselanlage ausbauen lassen, um ein blödes Beispiel zu geben.
Ja, wenn Sie das aktuelle Zeitgeschehen ansprechen, das sind natürlich Zeiten, wo einem tatsächlich ein bisschen pessimistischer zumute werden kann. Gibt es denn irgendwas, was Ihnen da Mut macht in dieser Zeit?
Mir macht tatsächlich Mut Demonstration, muss ich gestehen. Also ich habe die letzten Jahre wirklich eigentlich jede Demonstration, die mir sinnfällig erschien oder wo ich das Gefühl habe, das ist was, wofür ich wirklich auf die Straße gehen kann, habe ich genutzt. Und das sind immer Momente, die mich in irgendeiner Weise nicht beruhigen, aber wo ich das Gefühl habe, okay, also das ist was mir tatsächlich im Moment sehr gefällt, dass die Leute auf die Straße gehen. Ich meine natürlich dann die Demonstrationen, die in meinem Sinne sind und nicht die mich wiederum irgendwie bedrohen oder beängstigen. Mir macht auch großen Mut, wenngleich es auch fast ein bisschen beschämend ist, die Fridays for Future Demonstration. Meine Kinder gehen relativ regelmäßig demonstrieren. Ich unterstütze das und finde das so toll wie beschämend.
Haben Sie das Gefühl, dass man eben dann selbst das Ruder in die Hand nehmen kann oder was ja, verbinden Sie mit
also
dem?
Ruder in die Hand nehmen vielleicht nicht, aber dass man seine Stimme erheben kann. Und wenn ich zum Beispiel jetzt, um bei Fridays for Future zu bleiben, wenn ich mir anschaue, wie sehr das Thema tatsächlich im Moment in den Medien ist, bei den Politikern gelandet ist, das muss dann immer noch konkret werden und in Taten übergehen. Aber dann wäre ich so stellvertretend für meine Kinder selbstbewusst zu sagen, dass ich glaube, dass das viel ausgelöst hat, dass das eine Kraft hat. Ja.
Wenn Sie Fridays for Future ansprechen, diesen Freitag ist ja auch die große Demo weltweit, werden Sie dann tatsächlich auch selber dabei sein und auch auf die Straße gehen?
Ja, sind auch in dem Fall wirklich alle Erwachsenen aufgefordert. Das ist ja sonst wirklich eher so die Sache von Kindern und Jugendlichen. So, und diesmal ist erklärtermaßen wirklich so, dass auch die Großen aufgefordert sind und ich gehe hin, ja.
Können Sie sich eigentlich vorstellen, überhaupt stärker in der Politik zu engagieren? Also Sie sind ja ein politischer Mensch, wie Sie gerade beschrieben haben.
Ja, wahrscheinlich nicht parteipolitisch, da wäre ich zurückhaltender, glaube ich. Aber so für einzelne Projekte oder einzelne Themen durchaus. Wobei natürlich, ja, also das, was ich im besten Falle hin und wieder kann, ist Schauspielern. Deshalb bin ich froh, wenn man sich dann immer mal wieder auch in Projekten wiederfindet, wo auch was vermittelt wird, ja, wo man Geschichten erzählen kann, die quasi von der Seite versuchen, was zu erzählen.
Aber das klingt zu wenig. Das, was ich kann, ist im besten Falle Schauspielern. Trauen Sie sich das, würden Sie sich Politik nicht zutrauen?
Also Sie meinen jetzt wirklich in der Funktion einer Politikerin?
Ja, oder einfach was zu bewegen, tatsächlich. Also weil Sie gerade so ein bisschen Ihre Rolle da kleingeredet haben.
Also Politikerin, das bin ich ganz sicher, das könnte ich gar nicht. Das weiß ich, das könnte ich nicht. Das könnte ich nicht. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass man sich engagiert oder dass man seine Stimme erhebt oder dass man jetzt, weiß ich nicht, wenn ich hier bei Ihnen im Sender sitze, dass ich sage, dass ich das sehr beängstigend und bedrohlich finde, dass eine AfD in Sachsen und in Brandenburg zweitstärkste Kraft wird. Eine Partei, die rechtspopulistisch ist, wie Uli Mattes neulich gesagt hat, fast schon zu kuschelig, die rechtsextrem ist, die ausländerfeindlich ist, die schwulen- und lesbenfeindlich ist, die demokratiefeindlich ist, ich kann gar nicht aufhören zu reden. Dass ich das sage, die Chance kann man nutzen, so, aber ja.
Ja, und die Chance nutzen Sie. Und ich denke schon auch, dass Ihre Stimme Gewicht hat. Deshalb hatte ich eben so das Gefühl, ja, dass Sie sich da irgendwie versuchen oder denken oder kleiner machen, als Sie auf jeden Fall sind.
Nein, damit, wenn ich so einen Satz sage, wie hier, im besten Falle Schauspieler, dann meine ich, was ist das? Also das ist jetzt nicht, es gibt so Berufe, keine Ahnung, wenn ich ein Tischler bin, dann weiß ich irgendwann mal, wie ich einen Tisch baue. Dann muss ich gucken, dass die Füße gleich lang sind und dann steht der irgendwann da und kann sagen, ich habe einen Tisch gebaut. Wenn man Schauspieler ist, dann fängt man schon ein Stück weit immer wieder von vorne an. Du weißt nie, wo landet denn das? Natürlich habe ich ein bisschen einen Koffer mit Rüstzeug in der Hand, aber es ist eigentlich nie ein Beruf, von dem zumindest ich sagen kann, das kann ich, das habe ich gelernt, das ist mein Rüstzeug und das muss ich nur jedes Mal wieder anwenden und dann kommt am Ende irgendwie ein Tisch raus.
Mein Gast heute Vormittag war die Schauspielerin Nina Kunzendorf. Bisschen komplizierte Anreise heute Morgen, ja, weil sie sich ein bisschen in der Zeit verzettelt hatten. Sie sind aber mit dem Fahrrad gekommen, dann schnell nochmal aufs Taxi umgestiegen.
Ja.
Aber Fahrrad, ist das normalerweise auch Ihr Fortbewegungsmittel?
Ja. Ja, also vor allem jetzt in der Jahreszeit sowieso. Ich fahre viel Fahrrad, ich gehe auch gerne. Ich benutze tatsächlich auch das Auto, habe aber ein sehr kleines, verbrauchsarmes Auto, aber versuche das im Moment wirklich immer weiter und weiter und weiter und weiter zu reduzieren.
Haben Sie da immer ein Ziel, wenn Sie unterwegs sind, oder fahren Sie manchmal auch mit dem Fahrrad nur so durch die Gegend?
Ehrlich gesagt habe ich meistens ein Ziel. Ich habe nicht so viel Zeit, um ziellos durch die Stadt zu wandern.
Viele Termine. Danke, dass Sie sich für uns heute die Zeit genommen haben, Nina Kunzendorf. Schön,
sehr
dass
gerne.
Sie hier waren.